Ich habe jetzt nichts Besonderes vorbereitet oder vorbereiten können in der Schnelle, dass ich dann so sagen könnte, okay, das ist jetzt die Botschaft. Ich habe einfach darüber nachgedacht, was wir auch so in der Bibel dachten und dachte, wir schauen da einfach weiter rein. Bitte erwartet von mir nicht eine hochtheologische Auslegung jetzt. Das war einfach in diesen 5 Minuten Vorbereitung nicht so richtig drin. Aber lass uns einfach hineinschauen. Aber eine Sache schon mal vorweg. Als ich das las, wir sind ja in Offenbarung Kapitel 9. Und das sind so ziemlich die schrecklichsten Kapitel, die man so hier lesen kann. Es ist nicht so, dass das so eine Botschaft ist. Also in einer anderen Gemeinde, wo man nicht so konsequent durch die Bibel geht, würde man wahrscheinlich darüber nie predigen. Oder wenn, dann nur so an einer ganz bestimmten Zeit und vielleicht dann, wenn möglichst wenig Leute da sind, die irgendwie verstört werden könnten. Aber als ich das so las und dachte, ja, das ist ja schrecklich. Aber dann habe ich mich daran erinnert, ey, wir leben in der Zeit der Gnade heute. Wir sprechen über etwas, was kommen wird. Über etwas, was schrecklich sein wird, ja. Aber heute leben wir doch in der Zeit der Gnade. Und wir sollten eigentlich das sehr zu schätzen wissen, dass wir in dieser Zeit leben. Heute ist der Tag, wo wir uns entscheiden können. Heute ist nicht der Tag, wo man, ja, über die Tötung von einem Drittel der Weltbevölkerung reden müsste. Heute haben wir Gnade. Es wird eine Zeit kommen, die wird anders sein. Es wird eine Zeit kommen, es wird nicht eine sehr lange Zeit sein. Wir sprechen über 7 Jahre. Aber diese 7 Jahre ohne die Gemeinde wird eine Zeit sein, die hart sein wird. Eine Zeit sein wird, wo die Menschen sich verkriechen in den Bergen und zu sterben wünschen und nicht können. Es wird eine Zeit sein, ja, die total menschenfeindlich, total gegen alles Leben irgendwo ist. Weil die Gemeinde nicht mehr da ist. Weil Gott dieser Welt freien Lauf lässt und dem Teufel freien Lauf lässt. Und das ist die Zeit, über die wir hier reden. Und wir, wie gesagt, wir sollten, wenn wir diese Sachen hier lesen, nie vergessen, im Augenblick haben wir die Gnade Gottes. Und heute können wir uns für Jesus entscheiden. Dann werden sich auch noch Menschen entscheiden. Das hat Jörg immer wieder aufs Neue gesagt. Gott ist nicht derjenige, der in dieser Zeit seine Hand so gegen die Menschen streckt und sagt, nee, jetzt nicht mehr. Es werden immer noch Menschen zum Glauben kommen. Die werden es aber mit ihrem Leben bezahlen müssen. Die werden nicht in der Freiheit zum Gottesdienst gehen können, wie wir es heute können. Wir haben die Möglichkeit, einfach hier zu sein. Und ja, es nehmen nicht so sehr viele Leute am Mittwoch diese Möglichkeit wahr. Oder zumindest ist die Gemeinde nicht ganz so voll wie an den Sonntagen. Aber wir haben diese Möglichkeit. Und wir sollten das wirklich schätzen, diese Möglichkeit, die wir hier heute haben. Wir sollten das wirklich als etwas Kostbares erachten, dass wir so zusammenkommen können. Ich kenne so einige Länder, wo es auch heute schon sehr schwer ist, für Christen sich zu versammeln. Aber wir haben heute noch diese große Gnade. Okay, das ist jetzt viel herumgeschwaffel. Vor dem Thema. Ja, wir sind in Kapitel 9 und soweit ich weiß, ich habe so die letzten Mittwoche immer übersetzen müssen, da bin ich nicht so richtig mit dem Mitdenken da gewesen, sondern ich musste nur schnell weitergeben, was Jörg hier gesagt hat. Aber soweit ich weiß, sind wir bis Vers 12 gekommen und dieser Vers, der ist auch schon ganz schön heftig. Hier heißt es, das erste Weh ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Also eine schlimme Sache ist schon vorbei. Jetzt kommt es aber noch. Es kommen noch zwei weitere. Heftig. Wir lesen dann, und der sechste Engel, also wir haben schon über fünf Posaunen gelesen. Die fünfte Posaune war letztes Mal. Und das war schon ganz schön heftig, wenn man dann diese interessante Wesen da aus dem Rauch kommen sieht, wie Heuschrecken, aber dann auch Vollmacht wie Skorpione. Also es ist schon ganz schön stark, was da geschrieben ist, stark im negativen Sinne. Und dann lesen wir jetzt Vers 13, und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Interessant, wie alles reden kann. Es ist sogar der Altar oder die Hörner. Also das muss man so vorstellen, der Altar war so rechteckig und dann an den Ecken kamen dann so kleine Hörner hervor. Das war so eine Art Schmuck. Aber diese Hörner, die sprechen auf einmal von einem Altar, der vor Gott steht. Es sind nicht nur Engel, es sind nicht nur Menschen, die sprechen. Auch sogar Dinge können sprechen. Okay, wir wissen auch von Eseln, die sprechen, schon konnten. Aber hier ist sozusagen tote Materie. Ein Altar, der plötzlich redet. Und der spricht zu Johannes, der diese Offenbarung bekommt. Und was hört Johannes von diesem Altar sagen? Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte. Löse die vier Engel, die gebunden sind, an dem großen Strom Euphrat. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war zweimal 10.000 mal 10.000. Und ich hörte ihre Zahl. Ich musste mir das mal ausrechnen. 10.000 mal 10.000 mal 2, das sind immerhin 200 Millionen. Ich habe die Nullen so geschrieben und dann gezählt. Das kann man nicht mehr so im Kopf sich vorstellen. Das ist eine riesengroße Heeresmacht, die hier auf einmal bereitsteht. Und es sind vier Engel, die gebunden waren. Wir wissen nicht, woher diese vier Engel kommen. Zumindest konnte ich das in der Kürze der Zeit nicht herausfinden. Aber die waren anscheinend an diesem Strom Euphrat, dieser Fluss, den gibt es ja auch heute noch, die waren dort irgendwie gebunden. Die waren dort festgehalten auf eine bestimmte Zeit. Und was mir dieses so sagt, selbst die gebundenen Engel, die können nicht einfach frei werden. Das sind jetzt keine Engel im Sinne von den guten Engeln. Es gibt ja viele Engel, die sind damals, als dieser Engel des Lichts sagte, ich will größer sein als Gott, oder ich will zumindest auf der gleichen Stufe sein wie Gott. Viele sind diesem Engel des Lichts gefolgt. Und viele sind dann, ja, sind zu negativen Engeln geworden, sind zu schwarzen Engeln geworden, wenn man so will, die auch in unserer Zeit Menschen beeinflussen. Wir wissen von Dämonenbesessenheit und wir wissen, dass das solche Dämonen sind. Und diese vier Engel, die waren gebunden. Die Engel, die Gott dienen, die sind nicht gebunden. Die tun es freiwillig, die dienen Gott freiwillig. Wir sind nicht gebunden, wir dienen Gott freiwillig. Es ist keine zwanghafte Sache. Aber diese Engel, die waren gebunden auf diesen Augenblick. Wir wissen nicht, wie lange das war. Aber auf diesen Augenblick waren sie gebunden und werden plötzlich freigemacht. Und die bringen auf einmal eine riesengroße Heeresmacht in Bewegung. Und diese Heeresmacht, die dient dazu, dass Menschen umkommen, Satan ist der Zerstörer. Der war es immer schon. Er ist das, ist derjenige, der nicht unser Gutes im Sinn hat. Wenn wir heute hören, wenn Leute sagen, ja, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, dann bin ich, dann kann ich dieses und jenes nicht tun. Wenn ich Satan nachfolge, dann bin ich frei. Das ist falsch gedacht. Diese Freiheit, die Satan einem verheißt, ist eine zerstörerische Freiheit. Es ist nicht eine befreiende Freiheit, wenn wir denken, ja, wenn ich Gott folge, dann bin ich ja, dann muss ich seinen Geboten, seinen Willen folgen. Ja, aber er macht dich frei. Du darfst das freiwillig tun. Und du wirst merken, es ist gut für dich. Es ist eine Sache, die dich nach vorne bringt, die dich in die Ewigkeit zu dem Herrn bringt. Wenn Satan sagt und Freiheit verspricht, dann ist das eine zerstörerische Freiheit. Wie viele Menschen sind in der Gosse gelandet, weil sie meinten, dass sie frei sein können. Weil sie meinten, ja, es ist ja nicht so schlimm, mal hier einen Schuss und was weiß ich. Und plötzlich haben sie gar nichts mehr, sind abhängig. Und ja, ich bin gerade jetzt eingeladen worden, bei Christmas in the City mitzumachen. Ich habe leider keine Zeit. Ich wurde eingeladen, damit ich übersetze ins Englische. Sie brauchen jemanden, der ins Englische übersetzt. Wenn jemand sich gerufen fühlt, vom Deutschen ins Englische zu übersetzen, dann meldet euch bei Alex. Der sucht sehnsüchtig nach jemandem, der das tun könnte. Das ist in die Woche vor Weihnachten. Das ist die ganze Woche, vom 18., glaube ich, fängt das an, dann bis 24. geht das. Und ja, ich komme jetzt da drauf, die befassen sich ja mit Leuten, die in Süchten sind. Die Leute haben sich Freiheit erhofft, sind irgendwo in der Sucht gelandet und ja, denen möchten sie auch das Evangelium der Freiheit bringen. Aber hier sind diese Dämonen, die frei werden und plötzlich kommt ein Drittel der Weltbevölkerung um. Der dritte Teil der Menschen zu töten. Wie heftig ist das? Ein dritten Teil der Menschheit. Gott würde nie so heftig reagieren. Gut, das Gericht ist ja von Gott erlaubt letztendlich, aber das Töten von einem Drittel der Weltbevölkerung. Heute, habe ich gehört, sind wir 7 Milliarden, ein Drittel sind mehr als 2 Milliarden. Wenn man sich das bildlich vorstellt, China und Indien sind schon mal weg und noch ein bisschen mehr. Eine riesengroße Masse der Menschen kommt hier einfach um. Und dann lesen wir weiter. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe. Wow, das sind Pferde. Und aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Ja, die hatten richtig Mundgeruch. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul. Und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe. Und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Also diese Kreaturen zu beschreiben, da muss man sehr viel Fantasie aufbringen, um ein Bild davon. Ein Löwe ist immer ein Tier gewesen, von dem man sich fürchten muss. es ist keine Katze, die man so streicheln kann. Löwe ist ein Löwe und man hat Respekt vor einem Löwen. Und das sind jetzt Pferde, die Löwenköpfe haben. Ich glaube, Elfi würde nicht so ein Pferd reiten wollen. Da sind andere Köpfe, glaube ich, besser. Die normalen Pferdeköpfe. Aber diese sind anormale Wesen mit Löwenköpfen und einem Schwanz, so wie eine Schlange, die da hinten hängt und auch die Schaden zufügt. Das sind schon Beschreibungen, die wir nicht so richtig fassen können oder auch gar nicht fassen wollen. Das ist schlimmer wie ein Horrorfilm, der hier abgeht. Das ist aber real, was da abgehen wird. Das sind Gerichte, die abgehen werden, die real sind. Die eigentlich nicht für diese Menschen gedacht worden sind. Aber auf die Menschen, die Gott nicht gehorsam sind, die Gott nicht anbeten, kommen werden. Und dann lesen wir, und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke in ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Es ist schon interessant zu sehen, dass hier große Gerichte abgehen. Die Menschen sehen das. Sie sehen, wie ein Drittel dieser Weltbevölkerung einfach umkommt. Sie sehen, dass da Dinge passieren, die unvorstellbar sind. Die sehen das. Die sehen die Not, die da hineinkommt in die Leben der Menschen. Man würde doch denken, der Mensch müsste doch reagieren. Er müsste doch irgendwie sich fragen, woran liegt das? Was kann ich machen, um davon frei zu werden? Und anscheinend konnten sie Buße tun, aber sie tun es nicht. Sie sehen das und sie tun nicht Buße. Sie bleiben bei ihren Taten. Und das ist eine Art Gericht, die so heftig ist. Ein Mensch will sich nicht zu Gott kehren, auch wenn er diese Not, dieses Leid sieht. Ich habe mal von einem gehört, viele Jahre zurück in meiner Jugendzeit, er sagte, ja, wenn dann die Gemeinde entrückt ist, dann werde ich mich bekehren. Man muss ihm sagen, ey, das ist ein gefährliches Spielchen, das du da treibst. So sagen, naja, okay, jetzt habe ich gesehen, dass da was passiert. Ich werde mich bekehren. Hier sind Menschen, die es sehen, was da passiert. Die sehen, wie heftig diese Gerichte sind, die da über sie kommen. Und sie tun nicht Buße. Sie bekehren sich nicht. Sie sagen nicht, Herr, vergib mir. Ich brauche dich, ich brauche Erlösung. Nein, sie bleiben in ihrer Sturheit stecken. Sie kehren sich nicht um von den Dämonen. Und es ist hier so gut beschrieben, diese Wesen, die sie da anbeten, die sehen nichts, die hören nichts. Das hat schon Jesaja gesehen in den Kapiteln nach 40 schreibt er darüber. Und diese Götzen betet man an. Die sehen nichts, die hören nichts, die können nichts machen. Die kann man von einer Ecke zur anderen schieben. Ich habe diese Götzen gesehen. Ich habe sie in Indien oft gesehen, wie sie da an den Wänden hängen oder auf irgendwelchen Podium stehen. Okay, man kann sie schnell von einer Seite zur anderen stellen. Man betet sie trotzdem weiter an. Man tut nicht Buße. Man sieht die Gerichte Gottes, tut nicht Buße. Möge der Herr uns ein offenes Herz für Buße schenken. Ich wünsche mir, dass wir jetzt in unserer Zeit den Raum zur Buße finden. Dass wir sagen, ich möchte da nicht reinkommen. Natürlich wünschen wir uns nicht Bekehrungen, die nur aus Angst hervorkommen. Aber das ist eine Sache, die passieren wird. Und die sind so heftig. Da wünsche ich mir sehr, dass wir Raum zur Buße finden. Und der Herr schenkt uns heute diesen Raum und lasst uns da nicht einfach das so zur Seite schieben, darüber einfach nicht nachdenken. Wir sollten darüber nachdenken und sagen, Jesus, ich will zu dir kommen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, mit Brot und Wein. Ich möchte mit dir zusammen feiern. Dann, in dieser Zeit, wird das nicht mehr möglich sein, so einfach Abendmahl zu feiern. Jetzt dürfen wir das. Und lass uns das mit Freuden tun. Lass uns da einfach, auch jetzt gleich uns diese Zeit nehmen, das vor Augen zu führen, was Jesus für uns getan hat. Er hat sich selbst für uns hingegeben. Er ist auf unsere Erde gekommen, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, auf diese Erde gekommen und er hat gesehen, wie diese Erde ist. Er hat gesehen, wie die Menschen hier auf dieser Erde sind. Und er ist trotzdem hier auf unsere Erde gekommen, um hier für uns zu leben und zu sterben. Lass uns das einfach jetzt gleich im Abend mal so wieder zurück in unser Gedächtnis rufen und ihn dafür preisen, ihn dafür danken. Wir haben genug Gründe, ihm zu danken. Diese Erlösung, die wir haben, das ist sowas Kostbares, sowas Hohes. Und da, wo Gott seine Hand ein wenig entzieht, da sehen wir, wie schrecklich es sein wird. Jetzt ist doch die Zeit, wo er seine Hand uns reicht und sagt, hier, komm, feiere mit mir. Nimm diese Zeit und sei in meiner Gemeinschaft. Und wir dürfen jetzt in Gottes Gemeinschaft sein. Ja, beten. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du hier unter uns bist, in unserer Mitte bist. Danke dafür, dass wir diese wunderbare Möglichkeit haben, hier das Mahl zu feiern. Danke, dass es nicht eine spektakuläre Sache ist, aber doch so köstlich, so erfrischend, so belebend. Und wir bitten dich, dass du uns nahe trittst, wenn wir hier Wein und Brot zu uns nehmen, dass du einfach aufs Neue uns wichtig wirst und wir aufs Neue von dir berührt werden. Danke, dass wir dich suchen dürfen. Danke, dass du uns diese Möglichkeiten auch heute Abend schenkst. So bitten wir dich, dass du uns begegnest. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns siehst und dass du Gemeinschaft mit uns wünschst. Danke, dass du es uns hier schon schenkst. Und danke, dass wir auch einmal mit dir und bei dir Abendmahl feiern werden. Herr, wir denken an dein Sterben, wir denken an deinen Tod, wir denken aber auch daran, dass du eine Herrlichkeit für uns vorbereitet hast. Amen.